Hallo und herzlich willkommen zu Folge 56 des Podcasts Berufsjugendlich.
Wir sind Jendrik Peters und Anna Grebe und wir berichten alle zwei Wochen über das, was jugendpolitisch in Deutschland los ist und wie man eine starke Verbündete oder ein starker Verbündeter für die Interessen von Kindern und Jugendlichen werden kann.
In unserer heutigen Folge schauen wir drauf, wie und ob jugendpolitische Kampagnen zu Landtags- oder Kommunalwahlen funktionieren und ohne dass man Hunderttausende Euro dafür braucht. Jendrik, was war denn dein Highlight aus den vergangenen zwei Wochen?
Ja, genau das, was ich in der letzten Folge schon angedeutet hatte, die zwei Versammlungen zweier unserer Mitgliedsverbände war, wo ich mich aufteilen durfte, im einen Moment da sein, Freitag, dann Samstagabend rüberfahren, das Abendprogramm noch von den anderen mitnehmen. Ich finde das ja immer toll. Jugendverbandsversammlungen sind immer super. Erst werden so Anträge beraten und abends spielt man dann Kniffel, Uno oder Jenga oder sonstiges. Und die hatten ein cooles Konzept. Man hat quasi immer mit dem Spielstand weitergespielt, wo die andere Person aus dem eigenen Team gerade aufgehört hat. Und man konnte einen Abend jedes Spiel 3 Minuten spielen. Also das kannte ich so noch nicht. Das war ziemlich cool. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und dass ein Antrag dabei war, lass doch mal unsere Satzung oder Ordnung in leichter Sprache formulieren. Das fand ich auch schön, dass das jetzt immer mehr auf den Plan kommt und wir auch mal das Thema Inklusion wieder mehr andenken. Könnten wir jetzt auch länger drüber reden. Es hat mich einfach positiv gestimmt. Da sind junge Menschen, die haben Bock, was zu bewegen. Und das hat Spaß gemacht.
Ja, und sie haben Bock, dass alle mitmachen.
Dass alle mitmachen, weil das mir natürlich auch wieder aufgefallen. Die Leute, die dort in den Gremien sind, ist auch natürlich eine sehr spezielle Bubble. Auch da haben wir schon wieder drüber geredet. Alles gut gebildete Menschen mit vielen guten Zugängen, alle weiß, wahrscheinlich die meisten sehr privilegiert. Aber das kann man ja auch mal wahrnehmen und daran arbeiten.
Ja, finde ich richtig, richtig gut. Thema Privilegien. Mein Highlight aus den vergangenen zwei Wochen war der 8. März. Und zwar nicht, weil in Baden-Württemberg gewählt wurde, sondern weil der 8. März als, man nennt ihn Weltfrauentag, aber ich bezeichne ihn auch als feministischen Kampftag oder Widerstandstag. Da war ich demonstrieren mit einer Gruppe von FreundInnen und da waren auch Kinder dabei. Das fand ich total super, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, dass wir in einem Land leben, wo wir frei demonstrieren gehen können, wo wir auf die Straßen gehen können für unsere Rechte, für die Rechte anderer. Ging auch um eine hohe Solidarität mit den Frauen im Iran zum Beispiel. Das hat großen Spaß gemacht. Wir waren viele Menschen auf den Straßen. Es war bunt, es war laut, es war friedlich. Und trotz dieses Kampf- oder Widerstandsbegriffs, es geht ja darum, dass es ein permanenter Aushandlungsprozess ist von Rechten und von Machtverhältnissen. Und das war ein richtig, richtig toller Tag, an dem auch, also am Tag vorher habe ich spontan eine Veranstaltung moderiert, die so angekündigt war, so am Vorabend des feministischen Kampftages. Das war sehr schön, eine Runde eines Mentoring-Programms aus der Musikindustrie zum Thema Trans und Trans-Visibility, also Trans-Sichtbarkeit in der Musik- und Kulturindustrie. Und da hatte ich zwei tolle Leute auf dem Podium. Und obwohl es so spontan war, es hat riesen Spaß gemacht. Ich habe nochmal richtig, richtig viel gelernt. Denn auch dies sei gesagt, auch Trans-Frauen sind Frauen. In der heutigen Folge wollten wir eigentlich mit unserer Reihe 16 Mal Jugendpolitik beginnen. Ja, weil es halt zeitlich so gut zu den Landtagswahlen am 8. März in Baden-Württemberg gepasst hätte. Aber ihr wisst es, wir machen diesen Podcast ehrenamtlich und als Hobby und mussten in der vergangenen Woche unserer Erwerbsarbeit gerade Vorrang einräumen und beginnen deshalb erst vermutlich in der nächsten Folge mit der Vorstellung von einem Bundesland in Deutschland, in dem gerade so jugendpolitisch was los ist. Wir werden da den Wasserstand messen. Deshalb verzeiht uns, es geht noch nicht jetzt direkt los. Aber wir haben trotzdem ein spannendes Thema mitgebracht und wir bleiben irgendwie doch auch beim Thema Wahlen und damit auch so irgendwie bei Baden-Württemberg. Denn im Superwahljahr 2026 ploppen überall auf Instagram bunte Kampagnenbildchen auf, also zumindest in meiner Bubble, ich nehme an in deiner Bubble auch, weil wir einfach auch viel vernetzt sind mit jugendpolitischen AkteurInnen, mit Verbänden, Vereinen und so weiter. Und diese jugendpolitischen AkteurInnen versuchen sich im Vorfeld von Wahlen in den Wahlkampf einzumischen und die Themen und Anliegen junger Menschen entweder einzubringen oder eben dann auch später damit die Koalitionsverhandlungen zu beeinflussen. zeigt sich aus meiner Erfahrung aber auch häufig, dass der Anspruch und Wirklichkeit dann später bei der Planung und bei der Durchführung von solchen Kampagnen, na, das geht schon auch ordentlich auseinander an der einen oder anderen Stelle. Und vor allen Dingen solche Kampagnen, so wichtig sie sind, sie fressen auch richtig Ressourcen. Jendrik, ich nehme an, davon kannst du auch ein Liedchen singen. Welche Erfahrungen hast du denn schon mit jugendpolitischen Kampagnen gemacht?
Ja, als du das gerade nochmal gesagt hast, jede Menge Ressourcen fressen, habe ich gedacht, ja, absolut, genau, das ist der große Punkt. Es ist total viel Aufwand, wenn man eine Kampagne wirklich gut machen möchte und alle Leute mitnehmen möchte. Ich habe schon an mehreren jugendpolitischen Kampagnen mitgewirkt, ob das jetzt zur Bundestagswahl war oder auch mal zu einer Kommunalwahl. Übrigens auch früher haben wir sogar als Schülerzeitung mal da mitgemacht bei so einer Kampagne. Das ging halt aber bei den meisten Kampagnen eher so darum, junge Menschen auch darüber zu informieren. Ja, es ist übrigens bald eine Wahl und ihr könnt euch auch beteiligen, ob das jetzt ab 16 war bei einer Kommunalwahl oder eben ab 18 bei einer Bundestagswahl. Und wichtig war da für mich immer, die politischen Themen, die da sind, verständlich zu machen, sie nicht komplett runterzubrechen, so nach dem Motto, ihr versteht sowieso nicht, was da passiert, aber so aufzubereiten, dass es eben verständlich und vor allem lebensnah ist. Dann begleitende Formate zu machen, wo junge Menschen sich dann eben auch noch selber einbringen können und dann Kooperationen zu suchen. Da werden wir gleich auch noch drauf kommen, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern sich Initiativen zu suchen. Wir haben sogar auch mal was mit Schulen gemacht, um da junge Menschen zu erreichen. Also Kampagnen sind eine wichtige Möglichkeit, aber sie müssen von vornherein gut gebaut sein, damit es nachher auch der große Aufwand, den sie ja sind, auch in einem guten Verhältnis steht zu dem, was man damit erreicht. Ist ja manchmal eh schwer messbar, was kommt da am Ende wirklich bei heraus, welchen Impact hat man tatsächlich. Aber es ist für mich auch ein Werkzeug, um gemeinsam mit jungen Menschen nochmal auf eine Wahl zu blicken und zu schauen, wofür stehen wir eigentlich und wofür möchten wir uns da einsetzen. Aber am Ende bleibt trotzdem die Ressourcenfrage, die sich, glaube ich, auch jeder stellen muss. Was wollen wir leisten und was können wir am Ende leisten? Darauf komme ich immer wieder zurück. Wie ist es bei dir?
Ja, ich habe auch schon mehrere Kampagnen im Ehrenamt mitgemacht, aber auch im beruflichen Kontext, so in unterschiedlichen beruflichen Stationen und dann auch von der Kampagne bis zum Abschluss der Koalitionsverhandlungen und der Veröffentlichung des Koalitionsvertrages mitgemacht, gerade jetzt hier auf Bundesebene. Was mir aber auch immer wieder auffällt, ist, Akteure in der Jugendarbeit machen Kampagnen, machen Social-Media-Aktionen, wie du gerade beschrieben hast, auch mit einem großen Aufwand, mit viel Einbindung, viele Ressourcen und ja auch mit richtig wichtigen Zielen und Themen. Also man kann nicht sagen, dass das Randgruppenangelegenheiten sind, sondern wie wir hier uns wahrscheinlich auch einig sind, es geht um nichts weniger als die Zukunft unserer Gesellschaft. Und da wird richtig viel gemacht, aber im Nachhinein wird nicht evaluiert, es wird nicht ordentlich ausgewertet und vor allen Dingen Verbände oder Organisationen, AkteurInnen untereinander tauschen sich nicht darüber aus, was gut lief und was nicht so gut lief. Das heißt, da bleibt sehr, sehr viel Erfahrungswissen und Praxiswissen irgendwie auf der Strecke und es bedeutet auch, dass AkteurInnen in der Jugendpolitik, die ja ganz stark ehrenamtlich getragen werden, immer wieder das Rad neu erfinden, statt auch zu sagen, ah ja, okay, da hat jemand anderes schon mal was gemacht und die sagen, das hat nicht so gut funktioniert, gucken wir doch mal, ob das für uns genauso zutrifft. Und stattdessen wurschteln ganz viele so vor sich hin und machen halt, also manchmal mehr Vorbereitung, ganz ehrlich, ich gucke mir gerade Sachen auf Instagram an, Jendrik, und denke, das habt ihr aber auch schnell zusammengezimmert, ne, und das, dann, also das ist irgendwie dann auch so improvisiert. Und bei anderen sieht man einfach, wie sie unglaublich viel Geld in die Hand nehmen und Agenturen anheuern, damit das so ein Design aus einem Guss ist und so weiter. Also da ist so eine große Bandbreite da, aber es werden keine Gelegenheiten geschaffen, voneinander zu lernen, Fehler zu vermeiden oder auch, bin ja großer Fan davon, Ideen von anderen zu mopsen. Ich sage absichtlich nicht klauen, mir wurde mal gesagt, das würde so brachial klingen, so zu mopsen im Sinne von, naja, sich was abzuschauen. Davon leben wir ja auch gerade im Ehrenamt. Also man nennt es dann so fröhlich Best Practice. Das gilt auch, für Kampagnen für die Interessen junger Menschen. Denn wir sind keine Wirtschaftsunternehmen. Das sind ehrenamtliche Strukturen, das sind zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Deshalb ist es völlig in Ordnung, sich auch von anderen was abzugucken. Wir lobbyieren für die Rechte von Kindern und Jugendlichen. Und by the way, es ist auch nicht die Aufgabe von zum Beispiel Jugendverbänden oder von AkteurInnen in der Jugendarbeit, Kampagnen im großen Stile zu machen. Also das ist tatsächlich, also es ist wichtig, Interessenvertretung zu machen. Das ist unsere Aufgabe übrigens auch in der Jugendverbandsarbeit, überall Interessenvertretung zu machen. Aber deutschlandweite Kampagnen zu machen, da würde ich doch schon nochmal die Frage dran stellen wollen, ob das dann wirklich auch die Aufgabe jedes Verbandes ist an dieser Stelle. Aber wir sind schon so richtig tief drin. Und deshalb würde ich sagen, Jendrik, wir öffnen jetzt den Raum dafür und präsentieren euch, liebe HörerInnen, das, was wir vorbereitet haben.
Und zwar unsere Top 5 der Empfehlungen für gelingende, nachhaltige und wirksame jugendpolitische Kampagnen.
Das ist so witzig, weil der Trommelwirbel war nicht abgesprochen und ich bin gerade richtig erschrocken und habe in dein grinsendes Gesicht geguckt. Wie wundervoll. Wie gut, dass wir uns auch nach 56 Folgen noch überraschen können. Super. Leg doch direkt mal los mit der Nummer 1.
Ja, genau. Nummer 1 ist nämlich das, was gerade nicht passiert ist, ein Missverständnis. Da haben wir es nämlich gut verstanden. Und zwar das Missverständnis nach dem Motto, am besten jeder Akteur macht eine eigene Kampagne, um die spezifischen Anliegen sichtbar zu machen. Das ist Quatsch, weil erstens, du hast es gerade schon angedeutet, wer kann sich das eigentlich leisten, was Eigenes zu machen? Und zweitens, wer nicht wirklich in der Bubble ist, in der Jugendverbandsbubble, der kann uns eh nicht unterscheiden. Die Leute gucken doch eh nicht, vielleicht sehen sie noch, das eine ist ja grün geprägt, das andere eher blau, aber sonst gibt's ja wenig Unterscheidung. Und drittens, unsere Anliegen liegen ja gar nicht so weit auseinander. Also die meisten Jugendverbände fordern ja schon irgendwie etwas, was einen ganz großen Konsens hat. Wir würden stattdessen eher empfehlen, eine gemeinsame, zentrale Kampagne aller jugendpolitischer Akteure in einem Bundesland. Das könnte viel mehr Power entfalten. Eine Dachmarke, eine Wiedererkennbarkeit, Kooperationen über gemeinsame Themen hinaus. Das gilt ja nicht nur für die Kampagne, kann man hier auch sagen, sondern generell Kooperationen mal zu schauen, wie kann man da auch Synergien knüpfen. Man könnte eine zentrale Website machen, ein gemeinsamer Shop, ein Wording. Klingt alles schön, hat natürlich eine Herausforderung. Wer entscheidet eigentlich, wie das Ganze aussieht und wann? Man braucht also sehr viel Vorlauf dafür, gerade auch wenn man eine AG mit Ehrenamtlichen macht. Wir haben das in der AJ auch gemacht. Man muss halt viel sprechen, viel kommunizieren, Zeitpläne bauen, viel Vorlauf einplanen, bis das dann irgendwann funktioniert. Aber es kann sich schon lohnen.
Ich glaube tatsächlich, dass sich allein schon so eine Dachmarke sehr lohnt, weil es geht darum, was zu etablieren. Also das sehen wir bei ganz vielen Aktionen, dass so Dachmarken im Sinne von einheitliche Farben, einheitliches Logo oder auch so 1, 2, 3 Claims, mit denen man arbeitet, das schafft eine hohe Wiedererkennbarkeit, auch bei Menschen, die den Unterschied zwischen AEJ, BDKJ und allen anderen Abkürzungen, die da noch in unserer Bubble so rumschwirren, die kennen den überhaupt nicht. Für die ist nachher auch das Wichtige, dass ein Thema erkennbar wird und eine Forderung. Und ich glaube, an der Stelle ist es auch natürlich wichtig, dass so eine Dachmarke attraktiv ist und dass man da, wie du gerade sagtest, mitbestimmen kann, wie so eine Dachmarke nachher aussieht. Aber du hast völlig recht, der Grat ist auch ganz schön schmal dazu, dass man dann jahrelang mit der Vorbereitung einer Kampagne beschäftigt ist. Und ich gerade sagte, das ist nicht die genuine Aufgabe von AkteurInnen in der Jugendpolitik und in der Jugendarbeit. Ich glaube, das muss man sich dann immer noch mal genauer angucken. Da kommen wir auch direkt zum zweiten Missverständnis, das so vorherrscht, wenn es um Kampagnen geht für die Jugendpolitik. Ja, wir geben alles vor, sodass unsere Mitglieder so wenig wie möglich selber machen müssen, weil die haben ja auch gar keine Zeit. Und die können das ja auch alle gar nicht. Also, das knüpft so ein bisschen an die Frage, wie eng möchte man auch so eine Kampagne denken? Also wenn es zum Beispiel auf Landesebene einen Akteur gibt, der sagt, hier, wir haben alles genau so vorbereitet, das müsst ihr einfach nur übernehmen, dann ist das gut. Aber die Frage ist natürlich auch, wie viel Freiräume gibt es? Denn ich glaube, wenn alles komplett gleich aussieht und einfach nur sozusagen Dinge immer nur geteilt werden, das macht eine Kampagne ganz besonders langweilig. Also in meinem Feed, im Instagram-Feed sehe ich das, wenn ich so durchscrolle und ich sehe, auch der 5., 6., 7. Jugendverband oder der 6., 7. Jugendring hat genau dieses Bild oder genau dieses Video gepostet an genau dem gleichen Tag. Das ist vielleicht gut von Algorithmus, aber vielleicht auch nicht. Wir wissen es ja auch nicht genau. Stattdessen würden wir sagen, es lohnt sich, Community Power zu nutzen. Also wir sind ja auch deshalb Jugendverbände, Vereine, Initiativen, Jugendselbstvertretung, weil wir gemeinsam arbeiten, aber eben auch bestimmte Eigenheiten haben und weil wir die Freiräume, also Freiräume ist nicht nur ein Thema, sondern Freiräume ist auch uns so ein bisschen eingeschrieben als jugendpolitische Akteure. Also das bedeutet, das, was du gesagt hast, Jendrik, eine Dachmarke, Farben, Logos und so weiter zur Verfügung zu stellen, aber eben auch eine Möglichkeit zu geben, selbst damit zu arbeiten, weil Verbände, Vereine, Initiativen haben ja auch nochmal eigene Logos und eigene Farben und so weiter. Also das bedeutet einerseits Freiräume, aber auch ganz konkrete Beispiele für Social Media Content zu liefern. Also nur was vorzugeben, schicke Filme und Fotos, für die man Tausende, Zehntausende von Euro ausgegeben hat, ist das eine. Aber Jugendverbände oder Jugendgruppen vor Ort, Freizeiten, auch dazu anzuregen und sagen, hey, guck mal, so ungefähr könnte das laufen, aber nehmt doch selber mal irgendwie das Smartphone in die Hand und probiert es selber aus. Diese Tools könnt ihr nutzen. Das ist gerade irgendwie ein Trend, den man dafür gut nutzen kann. Also ich glaube, das ist so Beispiele liefern, aber eben auch dazu anregen, eigene Sachen zu machen, zulassen, dass die Dachmarke mit der eigenen Marke kombiniert werden kann. Und da heißer Tipp, aus der Praxis immer abklären mit der Agentur, mit der man die Dachmarke erstellt hat. Also es ist wirklich, also es kenne ich mehrere Fälle, wo das dann schwierig wurde, also dass eine Agentur was gebaut hat und auch gar nicht so teuer, aber dann die Rechte so waren, dass ein Verband oder eine Ortsgruppe, die halt zufällig ganz andere Farben hat, dass die nicht mit auf der gleichen Kachel auftauchen durften. Das, genau, muss man vorher ganz, ganz wichtig abklären. Es ist wichtig zu motivieren, dass vor Ort Eigenes produziert wird, weil junge Menschen sind im Internet, surprise, die haben eigene Accounts und nutzen das auch selbst. Die wissen auch selbst, wie man schnell ein Video oder ein Foto aufnimmt, haben da auch häufig niedrigere Hürden, würde ich sagen. Es geht darum, Sachen zu adaptieren und sich, ganz wichtig, an jugendkulturellen Beispielen zu bedienen. Also Dinge, die so eher Erwachsene ansprechen, weil sie voller Text sind und auch nicht so funny, helfen, glaube ich, nicht so viel wie Memes oder GIFs oder bei irgendwelchen Trends mitzumachen. Und das ist ja mein Motto auch auf Instagram. Nicht auf Perfektion bestehen, sondern Authentizität. Und das muss man übrigens dann als koordinierende Stelle auch erstmal zulassen, dass man sagt, okay, man gibt da auch so ein bisschen Macht und Kontrolle ab, dass eben Verbände, Gruppen, Jugendparlamente was Eigenes damit machen, was halt dann nicht super Hochglanz ist und wo auch nicht eins zu eins das gesagt wird, was man ihnen vorgegeben hat. Aber so funktioniert eben nicht nur eine gute Kampagne, weil sie, wie man so sagt, more relatable ist. Also, dass dann Leute sagen, ah, das ist authentisch, das ist nicht irgendwie nur Agentursprech, sondern das sind echte junge Menschen, sondern es hilft eben auch dabei, einen Bildungsprozess nach innen anzustoßen. Medienbildung, ihr erinnert euch, letzte Folge, Thema Social Media und so weiter. Medienbildung trifft auch darauf zu, sich selbst mit Inhalten auseinanderzusetzen, selbst ein Storytelling zu machen. Super, super wichtig. Und dafür dann denen aber auch Qualifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Das ist dann wiederum die Aufgabe von so einer koordinierenden Stelle. Denn das können ganz viele Player in der Jugendpolitik noch nicht so gut. Gutes digitales Storytelling, witzige Geschichten erzählen, weil sie sich auch nicht trauen, weil sie Angst haben, was falsch zu machen. Und das versendet sich, wie wir so sagen, wenn was falsch ist. Shitstorms gibt es in unserem Bereich eigentlich fast keine mehr, würde ich sagen. 2, 3 blöde Kommentare sind kein Shitstorm. Und ich würde sagen, junge Menschen dürfen das dann, da sind wir bei Partizipation, auch einfach mal selbst machen, oder?
Ja, und wenn man das zulässt, dann passieren so schöne Sachen, wie eines unserer Mitglieder dann auf einmal die Wahlplakate, die sie neu gebaut haben, für Rheinland-Pfalz auf so einen Zug setzt. Und dann fährt halt so ein kleiner, süßer Zug durchs Bild in einem Instagram-Reel und sie können dann lauter Sprüche zum Thema Zug und Zug ist abgefahren und wir sind in Verzug und so weiter. Also da könnte ich mir jetzt auch reinsteigen in solche Wortspiele. Aber es kann ja auch was Gutes passieren, wenn man Kontrolle abgibt. Das wissen viele ja nicht. Es passiert auch manchmal etwas Gutes. Von daher an der Stelle. Und wir sind jetzt viel bei Reels und dann könnte man ja zu der Idee kommen, wir machen einfach alles nur noch digital, weil die Leute sind ja eh nur noch im Internet. So. Nee, die Praxis zeigt da was anderes. Denn wenn wir mal auf politische EntscheidungsträgerInnen gucken, da sind die ja schon viel im öffentlichen Raum unterwegs. Also klar, auch auf Social Media, aber da rauscht ja irgendwie alles durch. Wir kennen ja das Thema Algorithmus und Co. Das heißt, haptisches Material, wie zum Beispiel Plakate, die man ausdruckt und aufhängt, ist immer noch wichtig. Oder Sticker, irgendwelche Banner, die man irgendwo hinhängt. Es braucht da gar keine riesige Materialschlacht, sondern Logo, Corporate Design zur Verfügung stellen. Wir haben das selber gemerkt. Wir haben jedem Mitglied bei uns ein Plakat zugeschickt oder eine Plakatsammlung, so ein Materialpaket, das wurde aufgehangen und es hängt heute noch und auf ganz vielen Posts, da kommt dann wieder analog und digital zusammen, sind jetzt diese Bilder im Hintergrund zu sehen, wir wurden darauf angesprochen, sie können jetzt noch weiterverwendet werden und ich merke das ja selber, wenn ich an der Bushaltestelle oder am Bahnhof stehe, dann gucke ich auch mal, was sind denn da so für Plakate an den Wänden, da bin ich froh, wenn ich mal 3 Sekunden nicht aufs Handy gucken muss und das also einfach nochmal mehr zu nutzen an der Stelle oder auch einen Ort dann eben zu branden und zu sagen, hier, das ist unsere Haltung, deswegen hängt da dieses Plakat. Worauf man auch schnell kommen kann, und wir haben es tatsächlich aufgemacht auf Plakaten, ist ein QR-Code drauf zu klicken oder drauf zu packen auf das Printmaterial, so nach dem Motto, da kann man ja draufklicken und dann wird das, kommt man auf eine schöne Seite, da sind dann noch weitere Infos zur Wahl, eine Erkenntnis aus NRW von der letzten Wahl, da war, nee, werden nicht gescannt an der Stelle. Das passiert dann einfach nicht. Punkt. Kann man halt auch mal akzeptieren an der Stelle. Auch wenn QR-Codes in den letzten Jahren sicherlich nochmal ihr Comeback gefeiert haben, an der Stelle hat das dann nicht funktioniert. Die Frage ist ja auch immer, wie kann man vielleicht kleine Streuartikel nochmal auf den Weg bringen, die nachher nicht im Keller landen. So Frisbees haben
ja,
wir im
jeder,
Vorfeld.
Jeder Verband hat Frisbees ja. Oder irgendwelche alten produzierten Dinge im Keller liegen, wo man sich auch fragt, warum? Also wer spielt auch noch Frisbee?
Ja, also mein Highlight ist ja, dass wir mal in einem Shop gerne so ein Ding ausprobieren wollten, so ein Adapter, der so 5 verschiedene Anschlüsse zum Handyladen hat. So, das ist ein Lightning, USB-C, wahrscheinlich USB-1 noch dran. Wollte keiner haben, braucht auch keiner mehr. So, stattdessen könnten wir mal drüber nachdenken, so sinnvolle Sachen anzuschaffen, wie zum Beispiel Tütensuppen oder Brausepulver, Schokolade, irgendwas, was nicht vergammelt, sondern was man auch noch verwenden kann. Bestenfalls auch noch, was junge Menschen anspricht, was sie sonst nicht nehmen würden. Und was man ja auch sagen muss, Akteure in der Jugendpolitik, wenn man auch ans Digitale denkt, haben oft nicht so viele FollowerInnen. Also es ist eine total limitierte Bubble. Und manchmal unterschätzt man das, dass man im echten Leben doch mehr Leute erreicht als teilweise digital. Deswegen ja, ist nicht alles nur noch digital, sondern man kann auch außerhalb des Internets gute Sachen machen.
Und es nimmt eben auch viel ernster, wo halten sich Menschen auf in der Kommune, also vor Ort. Natürlich sind Menschen, egal welchen Alters, auch viel im Internet. Aber wenn wir vor allen Dingen, das ist ja auch eines unserer Plädoyers, Jendrik, hier im Podcast, wenn wir wieder mehr auf eine Beziehungsebene gehen wollen, wenn wir auch wieder mehr sozusagen im kohlenstofflichen Raum machen wollen, dann ist es auch wichtig, sich in diesen Räumen aufzuhalten und dort miteinander ins Gespräch zu kommen. Weil über einen Insta-Post komme ich nicht miteinander ins Gespräch, weil es soll ja mehr sein als nur so ein Claim, der irgendwie wohl gemeint ist, auf einer Kachel oder in einem Reel, sondern wir wollen ja auch im Rahmen politischer Bildung miteinander in Kontakt kommen und darum finde ich so Tütensuppen oder Schokolade, ne, fair produziert. Das will ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ja. Man sagt dann, ja, aber es war viel günstiger, die irgendwie in China oder so herstellen zu lassen. Vorsicht, ich glaube, in die Falle darf man nicht tappen, aber ich glaube, man kommt über sowas etwas schneller in Kontakt als jetzt über einen Flyer oder über einen Instagram-Post.
Ja, und die Instagram-Posts, wenn wir uns mal wirklich ehrlich machen, sind doch oft auch dafür gedacht, ja, wir müssen irgendwie nachweisen, dass wir uns irgendwie beteiligt haben, dass wir irgendwas zur Wahl gemacht haben, weil wenn nicht, dann guckt ja der andere Verband doof, ah, ihr macht ja gar nichts und die anderen machen so viel. Es ist oft ja eher eine Pflicht, die man da erfüllt und wenig durchdacht ist. Nicht überall, muss man auch sagen. Und da kommen wir eigentlich auch schon zum vierten Punkt, ein weiteres Missverständnis. Hauptsache, wir machen irgendwas. Wir machen einfach irgendwas, was irgendwie zur Wahl passt, wo noch ein paar Aussagen da sind. Wenn man sich Kampagnen anschaut, das habt ihr, liebe HörerInnen, sicherlich auch schon mal gesehen, dann sind da irgendwie random Sachen, irgendwie langweilige Zitatkacheln mit Menschen, die am Ende eh keiner kennt, vor allem nicht außerhalb der Bubble oder außerhalb des Verbandes ja oft auch, die keine Followerschaft haben, die man irgendwie mobilisieren kann und die dann auch noch was sagen, was jetzt nicht zu einer Diskussion anregt. Das sind ja oft so Aussagen, die sind irgendwie so total trivial oder so No-Brainer, wie man sagen würde. Da gibt's halt keinen Diskussionsanlass. Was kann man stattdessen machen? Sich mal die Zielgruppe und die Ziele klarziehen. Also wollt ihr junge Menschen zur Wahlurne bringen? Wollt ihr junge Menschen oder wollt ihr Themen junger Menschen sichtbar machen? Geht's um konkrete Forderungen, die es ja auch nicht immer braucht? Viele denken ja, wir müssen immer direkt irgendwas fordern. Nee, man kann auch einfach mal Missstände sichtbar machen. Man kann auf Themen aufmerksam machen, ohne direkt was zu fordern. So, und wenn wir dann junge Menschen dazu bewegen wollen, dass sie am Ende auch wählen gehen, dann brauchen wir mehr als Bilder oder Videos bei Insta oder TikTok. Und wir merken an so vielen Stellen, das alleine aktiviert einfach nicht und macht es ja auch nicht rückgängig, die Tatsache, dass junge Menschen Politik und Institutionen nicht mehr vertrauen. Das geben viele Jugendstudien her. Wir könnten jetzt bestimmt wahrscheinlich eine zweistellige Anzahl an Folgen aufzählen, wo wir über Jugendstudien geredet haben. Also nicht Hauptsache, wir machen irgendwas, sondern wir machen was Durchdachtes und das dann auch mit Strategie.
Und vor allen Dingen, wenn dann jeder Einzelpupsverband irgendwas macht, würde ich auch sagen, ja dann, also das ist auch echt, also es ist verschossene Ressource. Ja, dann finde ich lieber kleiner denken und gemeinsam denken. Das ist nämlich auch, selbst wenn, also wir hatten ja jetzt relativ wenig Zeit, die Bundestagswahl zum Beispiel vorzubereiten, weil die Ampelkoalition in die Brüche ging und dann war klar, jetzt sind es halt nicht ein Jahr, um eine Wahl vorzubereiten, sondern nur noch 4 Monate. Und auch da, ne, man kann auf Altes zurückgreifen, aber vor allen Dingen nicht irgendwas machen, sondern sich lieber gut miteinander vernetzen und was Zielgerichtetes und Kleines machen. Und heißer Tipp, keine Wahlbausteine mehr. Niemand möchte mehr Wahlbausteine sehen. Genau, kommen wir zum 5. Missverständnis, nämlich eine Kampagne allein ist schon politische Bildung. Also im Sinne von, wenn ich eine Kampagne mache, sei es digital oder analog, dann ist damit automatisch auch schon ein Bildungsprozess angestoßen. Ich würde sagen, schön wär's, wenn Instagram alleine schon einen politischen Bildungsprozess in Gang setzen würde. Denn in Zeiten, in denen die Aufmerksamkeitsökonomie von Algorithmen und Geld bestimmt ist und alle ja irgendwie um diese Aufmerksamkeit, um Likes und Klicks kämpfen, da ist vor allen Dingen eines wichtig, ich habe schon gesagt, Beziehungs- und Beteiligungsarbeit vor Ort. Das ist auch die beste Werbung für Jugendpolitik. Deshalb würde ich eher sagen, skalierbare Aktionen und Formate zur politischen Bildung vor Ort machen. Wir haben da richtig viele gute Beispiele, die sich sehr gut adaptieren lassen. Die U16, U18-Wahlen. Es gibt verschiedene Wahlkompass-Tools, die so ähnlich sind wie der Wahlomat, wo Jugendgruppen vor Ort selbst Thesen entwickeln können oder Fragen entwickeln können, die mit PolitikerInnen, mit KandidatInnen rundspielen und dann wiederum auch einen Service für nicht nur junge Menschen vor Ort zur Verfügung stellen, sondern für viele auch erwachsene WählerInnen. Aktionskits mit Vorschlägen, wie man zum Beispiel unkompliziert und schnell eine spannende Veranstaltung mit PolitikerInnen macht, die eben nicht nur, Entschuldigung, eine öde Podiumsdiskussion ist, wo dann ein paar Schulklassen hingezwungen werden, die eigentlich auch keine Lust haben. Also da konkrete Vorschläge zu machen, das hilft eben auch, um Schulen einzubeziehen. Weil wir reden hier immer wieder über die Kooperation von Jugendarbeit und Schule in einem jugendpolitischen Interesse. Da ist es eben auch, da ist nicht jahrelang Zeit, um in der AG was vorzubereiten. Da braucht es auch gute Ideen, die skalierbar sind, die man überall einsetzen kann, ein bisschen anpassen kann, das sagt ja Skalierbarkeit, ohne dass man großen Aufwand hat. Und das bedeutet auch, dass man sich mit so vielen AkteurInnen vor Ort wie nur möglich unterhakt und das auch über die Wahl hinaus. Ein Learning gerade jetzt aus dem vergangenen Jahr bei der Kommunalwahlkampagne in NRW, da haben wir die Kampagne zum Anlass genommen, auch über das Thema Neutralität, Neutralitätsgebot zu sprechen und vor allen Dingen darüber aufzuklären, wie demokratiefeindliche Parteien wie die AfD versuchen, die Zivilgesellschaft zu attackieren, indem sie zum Beispiel die Jugendarbeit oder Jugendselbstvertretungen beschuldigen, nicht neutral zu handeln. Und mit nicht neutral meint die AfD, ihr habt uns nicht eingeladen. Ihr habt uns zu einer Podiumsdiskussion nicht eingeladen. Ihr habt uns bei eurem Wahlkompass-Tool nicht mitmachen lassen. Da gibt es ja eine ganze Reihe von Beispielen, die dann eben auch teilweise bis vor tatsächlich auch juristisch geklärt werden mussten. Und auch da sei gesagt, dass dann es Kommunalverwaltungen gibt, aber auch eine Schulämter, Landesverwaltung, die dann ganz schnell im vorauseilenden Gehorsam sagen, ah, dann lieber keine Veranstaltungen. Also Wahlen sind so heikel, dann lieber Jugendclub, liebes Jugendzentrum, lieber Jugendverband, macht bitte nichts, weil wir müssten es euch eventuell verbieten. By the way, was sie nicht dürfen, auch dazu haben wir mehrere Folgen gemacht. Das geht tatsächlich nicht. Außerdem gibt es kein Neutralitätsgebot an dieser Stelle, sei das nochmal erwähnt. Aber ich finde es wichtig, dass eben Aktionen vor Ort stattfinden, um miteinander in Kontakt zu kommen. Und es bedeutet übrigens auch, dass U16 oder U18 Wahlen eben nicht nur eine Probewahl sind oder eine Wahlsimulation. Also wir stellen ein Wahllokal nach und dann gehen junge Menschen, eventuell auch in der Schulzeit, dahin, kreuzen etwas an, werfen das in eine Urne, dann wird ausgezählt und dann ist es irgendeine Aussage darüber, wie junge Menschen wählen. Nein, also U16, U18 Wahlen zum Beispiel sind ein Projekt oder eine Maßnahme der politischen Bildung. Und das bedeutet, dass das Wählen an sich da nur einen kleinen Teil darstellt. Außenrum geht es darum, mit jungen Menschen gemeinsam über ihre Interessen zu sprechen, politische Themen, die sie interessieren. Und das eher als größeren Prozess zu sehen und nicht nur als etwas, was nachher in der Tageszeitung irgendwie veröffentlicht werden kann. So haben die jungen Menschen in Hintertupfingen gewählt. Es geht um viel mehr als die Ergebnisse, denn das wissen wir auch, durch Wählen alleine lernt man wenig über Demokratie. Also der Akt alleine macht einen auch nicht zu einem guten Demokraten und das ist auch der Grund, warum eigentlich die U16 oder U18-Wahlen keine digitalen Wahlen sein können. Also nur digital zu wählen reicht an dieser Stelle dann auch nicht, sondern es muss in einen größeren Kontext eingearbeitet werden. Wir reden hier ganz häufig davon und ich höre das auch, Jendrik, du wahrscheinlich auch bei Veranstaltungen, dass Leute fragen, Fachkräfte fragen, wie können wir irgendwie politische Bildung machen, wie können wir das attraktiv machen? Da gibt es unendlich viele Beispiele. Man muss das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es gibt viele tolle Aktionen, die mit jungen Menschen gemeinsam geplant werden. Weil wenn junge Menschen hören, Politik, klar, das ist nicht so attraktiv, aber es muss halt auch nicht immer gleich sozusagen die P oder die D, die Politik oder die Demokratiekeule sein, sondern allein im Tun, allein im Handeln und allein Jugendarbeit an sich, das bedeutet schon Demokratie und bedeutet auch schon Beteiligung. Und ich finde es richtig wichtig, dass da nicht immer alles neu erfunden werden muss, sondern dass man auch die Kreativität junger Menschen an der Stelle in den Vordergrund stellt und nutzen kann, bestehende Dinge für die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Und ich komme jetzt noch zu einem Bonusmissverständnis. Ich habe es mehrfach gesagt, ich will es hier nochmal betonen, dass mein allerliebstes Missverständnis ist, man braucht einfach sehr viel Geld für eine wirksame Kampagne, in Klammern. Und wir armen jugendpolitischen AkteurInnen, wir haben ja gar kein Geld. Also, ja, Geld hilft. Geld hilft für Personal, das sich vorwiegend oder ausschließlich mit Social Media, Community Management, Materialerstellung und so weiter auskennt und sich darum kümmert, Päckchen zu packen, Tools zu erstellen. Ja, da hilft Geld. Geld hilft auch, um Content-Creatern für mehrere tausend Euro ein cooles Reel zu einer Kampagne irgendwie abzuringen. Und ja, übrigens, allein schon eine Story kostet bei vielen Content-Creatern so zwischen 2.000 und 6.000 Euro. Ja, klar ist dafür Geld gut. Und Geld ist auch super, um eine ganze Kommune mit überdimensionalen Plakaten zuzupflastern oder alle digitalen Screens in der U-Bahn zu bespielen. Ja, natürlich. Das hilft alles wahnsinnig gut. Aber eine jugendpolitische Kampagne zu einer Wahl sollte eben nicht nur an dieser Art von sichtbarer Wirksamkeit, und ich würde der Wirksamkeit auch wirklich nochmal in Frage stellen wollen, ob es nachher wirklich wirksam ist. Aber eine jugendpolitische Kampagne, da geht es nicht nur um diese Art von Sichtbarkeit, sondern es geht darum, und gerade darum, Selbstwirksamkeit zu schaffen bei den beteiligten AkteurInnen und den Mitgliedern. Also darum, den Blick nach innen zu wenden. Das heißt, es geht um Inhalte und Beteiligung innerhalb von Jugendselbstvertretungen, Jugendverbänden, Vereinen und so weiter. Dass diese Gruppen sich aktiv mit den Themen auseinandersetzen und dazu sprachfähig werden. Es bringt nichts, wenn sie was fordern, was sie nicht verstehen oder was bei ihnen selbst keine Rolle spielt. Also da kann man, ne, da kann noch so eine schöne Kampagne irgendwie für unfassbar viel Geld ausgerollt werden, wenn nachher die Leute vor Ort nicht checken, worum es da geht und ihnen gesagt wird, ja, das müsst ihr einfach nur übernehmen. Das müsst ihr einfach nur genauso übernehmen. Dann fehlt da, was man so im Englischen Ownership nennt. Ownership, dass ich das zu meinem eigenen Ding mache und sage, da geht's auch wirklich um mich. Das sind meine Themen. Das ist das, worum es auch zum Beispiel vor Ort gerade in irgendeiner aktuellen Situation geht. Und ja, man braucht Leute, man braucht Personal und vor allen Dingen Leute, und das hilft massiv, denen Kommunikation und Social Media Spaß macht. Leider merke ich das momentan auch immer wieder bei, also schon in den vergangenen Jahren, bei unterschiedlichen Kampagnen und Aktionen, dass man merkt, die Leute, die es machen, haben entweder nicht so viel Ahnung davon, und das kann man lernen, das ist das Schöne, man kann sowas lernen, aber was man auch merkt, ist so eine Lustlosigkeit, wenig Kreativität oder sich auch mal so ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen. Und da würde ich sagen, das hängt auch damit zusammen, dass häufig Menschen, die das machen, wenig Vertrauen innerhalb der Organisation zum Beispiel genießen. Also ich kann das von meiner Seite aus sagen, ich habe ohne dich wird's nichts im vergangenen Jahr federführend für die LAG Jugendring in NRW gemacht. Und das ging auch deshalb, weil wir eine super Kommunikation hatten innerhalb der Geschäftsstelle des Vorstands und den Mitgliedern, aber eben auch, weil ich ein hohes Vertrauen oder bei uns als Geschäftsstelle ein hohes Vertrauen entgegengebracht wurde, dass wir das im Sinne unserer Mitglieder tun. Und das hilft enorm, um auch selber kreativ zu werden und spontan zu sein. Und ich finde, das sollte ja sowieso was sein, was für alle Menschen, die in der Geschäftsstelle arbeiten und vor allen Dingen, die für Kommunikation zuständig sind, gelten sollen. Und das bedeutet auch, sich zu trauen, eine Community zu aktivieren. Beziehungsarbeit zu leisten. Und es kommt was, was ich nicht gerne mache, aber was echt hilft, telefonieren. Ist ganz schrecklich. Bin keine gute Telefoniererin. Also dafür, dass ich ein Millennial bin, sei es ja immer Gen Z telefoniert nicht gerne, aber ich als Millennial telefoniere auch ehrlich gesagt nicht so gerne. Aber man muss auch Menschen aktivieren können, indem man sie anruft. Also gerade wenn es um andere Verbände geht, um andere Akteure, um andere Player, anrufen, nur eine E-Mail zu schicken und dann passiert nichts und zu sagen, ja gut, die machen halt nicht mit. Nein, zweite E-Mail, dritte E-Mail, konkrete Gesprächsangebote sagen, hey, hast du Fragen? Lass uns einen kurzen Zoom-Call, lass uns einen kurzen Teams-Call machen. Ich kann dir nochmal erklären, wie das geht. Das fühlt sich voll nach Klinkenputzen an, aber das hilft total, weil sich dann die Leute hinter den E-Mail-Adressen info@ auch einfach angesprochen fühlen im Zweifelsfall. Und das ist ganz schön nachhaltig für weitere Bündnisse, weil wenn man einmal sowas gemeinsam gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass man das ein zweites Mal macht. Und da komme ich zu einem Punkt, der mir deshalb auch sehr am Herzen liegt, weil ich merke, Jendrik, das ist gerade an ganz vielen Stellen der Fall. Jugendpolitische AkteurInnen sind keine Marketingagenturen. Der Job von Jugendselbstvertretung, von Jugendparlamenten, von Jugendverbänden und so weiter ist nicht auf dem Level einer hochbezahlten Marketingagentur Hochglanzkampagnen zu machen und die in der entsprechenden Professionalität auch ganz schnell in Photoshop klick-klack irgendwie das aufzusetzen oder professionell irgendwie Sachen zu schneiden. Aber, und da kommen wir zur Frage auch der Ressourcen, Service für mehrere andere Akteure, das lässt sich planen. Man kann das vorbereiten durch Canva-Vorlagen, durch Serverordner mit frei verfügbarem Material, durch sogenannte Templates, also so Vorlagen, die man zum Beispiel in Videoschnittprogramme macht, also CapCut oder Edits von Instagram. Das sind ja die Tools, die ganz viele von uns eh nutzen. Also sich ausrichten auf die Tools, Vorlagen machen, also Beispiele einfach schon geben, sodass das gar nicht mehr so stressig ist. Also ich finde, das ist dem BDKJ zum Beispiel vor, glaube ich, 2 Jahren mit der Bundestagswahlkampagne total gut gelungen. Die haben einfach richtig gute Vorlagen gemacht und dann konnte sich jeder selber wie in so einem Shop bedienen. Dann muss man auch als Personal nicht immer alles selber machen. Und das bedeutet eben, einfach auch alle mit einzubeziehen und zuzulassen, dass nicht nur der eigene enge Kreis, also nur unsere Mitgliedsverbände, nur wer bei uns auch Mitgliedsbeitrag zahlt, mitmacht, sondern hey, nehmt alle mit rein. Nehmt alle mit rein, die Bock haben auf Interessenvertretung für Kinder und Jugendliche. Also themenverwandte Akteure, Familienbildung, Klimabewegung, aber eben auch Leute, wo man sagt, ah okay, also wir haben da eine Schnittmenge, super gut. Beim Rest gehen wir ein bisschen auseinander, aber wir reden von ein bisschen, ja, wir reden nicht von drastischen Unterschieden. Und das sage ich jetzt auch, ne, katholische Jugendverbandsarbeit, du hast der evangelischen Jugendverbandsarbeit. Also da liegen wir ja, würde ich gerade sagen, grundsätzlich bei solchen Themen gar nicht weit auseinander. Ganz im Gegenteil, sind da, würde ich sagen, zu 99% auch kongruent. Deshalb alle unterhaken, alle mitmachen lassen und vor allen Dingen auch PolitikerInnen mit einbeziehen. Also ich glaube, das klappt nicht so gut, wenn das so Kampagnen sind, die so ganz spezifisch sind, auf einen Verband ausgerichtet. Also so, wo so ein Partikularinteresse deutlich wird. Aber wenn das Dachmarken sind, die sehr breit sind, also bei uns ohne dich wird's nix oder jetzt in Baden-Württemberg Spaltung Sachs, da kann man sehr gut PolitikerInnen dazu motivieren, eigenes Material zu erstellen, weil die wollen, die dürfen nicht dazu aufrufen, für die eigene Partei zu stimmen. Also das ist wichtig. Die sollen keine Wahlwerbung machen. Aber die können sagen, hey, liebe junge Menschen in XY, geht wählen. Oder hey, bringt euch ein. Toll, dass ihr mitmacht. Und das gibt nochmal ein Bewusstsein auch bei nachher bei EntscheidungsträgerInnen. Wenn wir die frühzeitig mit einbeziehen, dann brauchen wir keine Content-Creator, die für 5.000 bis 7.000 Euro eine Slide machen, sondern wir nehmen die, die es nachher auch entscheiden. Und auch wenn das vielen nicht gefällt, das sind immer noch nicht Content-Creator. Das sieht nur so aus, als wären die nachher diejenigen, die die politischen Entscheidungen fällen. Es sind immer noch PolitikerInnen. Und wir, Jendrik, wir sind Profis darin, also in den Jugendverbänden, in allen Jugendinitiativen, dafür die Interessen von Kindern und Jugendlichen authentisch und glaubhaft rüberzubringen. Nicht jemand, der irgendwie 200.000 Follower hat. Das wäre nicht so, ne, das ist so mein Appell. Geld ist wichtig, aber wir können noch viel mehr.
Ich habe bei den Kampagnen, wo ich mitgewirkt habe, auch immer die Erfahrung gemacht, lass doch mal innen anfangen. Also eine gute Kampagne entsteht auch dann, wenn wir erstmal in den eigenen Strukturen über Themen sprechen und uns da erstmal klar werden, wofür stehen wir eigentlich und was sind so die Themen, die gerade dabei sind. Dann hast du auch ein höheres Commitment und du hast mehr Multiplikatoren, die das dann auch eben weiter nach außen tragen können. Und ich möchte nochmal betonen, nicht einfach loslegen, sondern erstmal schauen, was ist unsere Strategie? Was ist unsere Strategie für die Kampagne? Was gibt's vielleicht auch schon, wo kann man vielleicht auch nochmal mitmachen, da entsprechend diese Gespräche führen und schauen, wer sind eigentlich die richtigen Menschen für diese Kampagne, weil ich es auch schon öfter mal erlebt habe, dass da Menschen an der Kampagnenplanung sind. Na, du hast eben auch erwähnt, die dann nicht die viel Idealismus dahinter haben und die viel wollen, aber einfach nicht die entsprechenden Skills haben. Und das darf man auch Ehrenamtlichen sagen, dass sie vielleicht jetzt gerade nicht dort an der richtigen Stelle sind und ihnen eher eine andere Aufgabe dann zukommen lassen, weil sonst wird es nachher für alle ein bisschen frustrierend an der Stelle. Und auch so ein Punkt, den ich da noch sehe, würde mich interessieren, was du dazu sagst, wenn wir wollen, dass sich unsere Mitglieder auch an Kampagnen beteiligen, dann müssen wir es ihnen eigentlich möglichst leicht machen. Also wir müssen es ihnen eigentlich mundgerecht servieren, dass sie gar nicht mehr so viel tun müssen.
Ja, ich habe es gerade schon mal erwähnt. Zum einen finde ich es total langweilig. Ja. Langweilig, wenn alles irgendwie eins zu eins übernommen wird. Und das andere ist auch, es geht um innerverbandliche Bildungsprozesse. Es geht darum, dass man sich innerverbandlich damit auch besser auseinandersetzt und eben auch ein Stück weit, wie soll man sagen, die Möglichkeit überhaupt erstmal zur Auseinandersetzung schafft. Also wir sind keine Serviceagenturen, Landesstrukturen. Also man guckt immer ganz schnell auf eine Stelle, auf sozusagen die Ebene höher. Ich würde sagen, Jendrik, das ist in Jugendverbänden ganz besonders so. Dafür sind die doch zuständig. Ich denke, ja, der Trick ist, dass wir alle dafür zuständig sind. Also wir sind alle als Arbeitsgemeinschaften, als Zusammenschlüsse, alle in der Verantwortung. Weil sonst würde ich sagen, kann man einfach wirklich unter Verbänden zusammenschmeißen, richtig viel Geld zusammentragen und eine Agentur beauftragen. Dann braucht man aber keinen Landesvorstand, keine Landesgeschäftsstelle, dann braucht man keine Landesarbeitsgemeinschaften, keine Dachverbände. Dann kann man das anders regeln, dann kann man das marktwirtschaftlich regeln. Aber ich finde es super, super wichtig, auch deutlich zu machen, es müssen dann, wenn alle mitbestimmen wollen, und das wollen ja immer alle, alle wollen ja bis zum Schluss irgendwie mitbestimmen, welche Farbe dieses Eckchen auf dem Plakat noch hat. Und das ist alles super gut und super wichtig. Und deshalb sind wir auch Dachverbände. Aber es muss auch klar sein, man muss auch ein Vertrauen schenken. Man muss auch in die Leute, die das nachher planen, die wählt man oder die melden sich aus bestimmten Gründen, ein bisschen mehr Vertrauen reingeben, dass sie das schon auch im Sinne des Verbandes tun werden. Und deshalb finde ich den Grad so, oder die, sagen wir mal, das ist ein Abwägungsverhältnis zwischen, wir geben so viel wie möglich vor, weil dann haben wir irgendwie auch ein bisschen unsere Ruhe und wir können es kontrollieren. Und dann haben die anderen nicht so viel zu tun. Aber auf der anderen Seite, wenn man das macht, regt sich ja auch genauso Widerstand. Die sagen, aber warum dürfen wir nicht mitbestimmen? Und dann hat man damit aber wieder mehr Arbeit. Also es ist so ein bisschen, ist ein Aushandlungsprozess, wo man nie auf ein perfektes Ergebnis kommt. Und da würde ich ja sagen, Jendrik, eigentlich ist es ja das, worum es uns geht. Der Prozess. Es geht eher um den Prozess und weniger um die Lösung, oder?
Absolut, ja. Du hast es, glaube ich, eben innerverbandlichen Bildungsprozess oder ähnlich genannt. Genau darum geht es ja am Ende. Die Wahlkampagne als Bildungseinheit zu nutzen, innerverbandlich. Das sehe ich auch so. Wir haben auch in dieser Folge wieder einen jugendpolitischen Ticker für euch vorbereitet und ein paar Updates, ein paar News mitgebracht und wollen euch zunächst einmal danken für die vielen tollen Rückmeldungen zur letzten Folge. Da haben wir über Social Media Verboten nachgedacht. Eine Folge, die sehr, sehr viele Feedbacks gebracht hat. Vielen Dank auch nochmal an die vier ExpertInnen, die mitgemacht haben. Die Debatte geht weiter, sie ist nicht vorbei. Auch im eigenen Verband habe ich gemerkt, dass das hat das nochmal angestoßen jetzt. Da geht es jetzt richtig weiter. Politik wird aktionistischer. Fachleute machen immer wieder darauf aufmerksam, dass eine einfache Lösung nicht realistisch ist. Hört gerne sonst auch nochmal rein in die letzte Folge, wenn ihr da einen aktuellen Überblick haben wollt. Vielen Dank dafür. Und jetzt hat die Konferenz der Regierungschefin der Länder am 5. März getagt. Man sagt auch kurz die MPK. Und hat sogar gleich in zwei Tagesordnungspunkten Aussagen getroffen, die sich auf digitale Lebenswelten junger Menschen beziehen. Und wir geben euch an dieser Stelle gerne eine kurze Zusammenfassung, machen das ein bisschen im Stil vom beliebtesten Politik-Podcast der Bundesrepublik Machtwechsel von Robin Alexander und Dagmar Rosenfeld. Der Schutz von Kindern und Jugendlichen in einer digitalen Welt, heißt es da, muss deutlich erhöht werden. Die bestehenden Gesetze auf nationaler Ebene, zum Beispiel der Jugendmedienschutzstaatsvertrag, durchgesetzt und weiterentwickelt werden. Dort wird genannt in Richtung KI-Nutzung, aber auch bezüglich strafrechtlicher Ahnung, der Anbahnung von Manipulationen, die am Ende dann zu selbstverletzenden Handlungen führen können. Sie beziehen sich hier tatsächlich auch indirekt auf bekannt gewordene Fälle von Suizidversuchen junger Menschen, die durch die Kommunikation mit ChatGPT und Co. genau dazu motiviert worden sind.
Ja, und der Trick bei so Dokumenten, die zum Beispiel aus einer MPK hervorgehen oder aus einer Jugend- und FamilienministerInnenkonferenz und so weiter, das sind ja immer gut abgestimmt und auch im Vorfeld schon ausgehandelte Positionspapiere, würde man das wahrscheinlich dann nennen, oder Anträge. Und deshalb finde ich es so spannend, auf die Sprache dann nochmal genauer zu schauen. In beiden Tagesordnungspunkten oder beiden Positionen, die wir da aufführen, begrüßt die MPK die Einrichtung der ExpertInnen-Kommission Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt. Haben wir auch in der vergangenen Folge drüber gesprochen. Und die MPK macht einerseits deutlich, dass Bund und Länder hier miteinander reden müssen, damit sie die Empfehlungen auch umsetzen können. Also das ist dann so wie so ein Fähnchen, das sagt, hier, ne, ihr könnt da schöne Sachen machen im Bund, aber denkt auch dran, ist eigentlich unser Job auf Länderebene, weil Föderalismus und so. Also denkt uns da bitte mit und bezieht uns mit ein. Und auf der anderen Seite, da kommt dann ein Satz, der wichtig ist, und den zitiere ich mal direkt. Die Regierungschefinnen und Regierungschef der Länder schließen hierbei insbesondere altersgestufte Regelungen für den Zugang zu und die Ausgestaltung von Angeboten im Bereich von Social-Media-Plattformen ein. Und diese Formulierung, die ist einigermaßen weich formuliert, könnte man sagen. Da steht nicht, wir fordern ein sofortiges Social-Media-Verbot und eine Altersbegrenzung von 14, 15, 16, was eben gerade irgendwie im Trend ist. Ich finde, das gibt eher, also so eine Formulierung passiert immer dann, wenn es unter den MinisterInnen oder den RegierungschefInnen keine eindeutige Meinung gibt und sie auch wissen, dass so eine klare Forderung nicht umsetzbar ist. Also sie schließen die Option von Altersbeschränkungen ein, sie fordern aber eben nicht ausdrücklich dazu auf. Und das macht in der Politik, im Politiksprech, einen Unterschied und weist darauf hin, dass der MPK einigermaßen bewusst ist, dass so ein Zugangsverbot, wie gerade alle fordern, gar nicht so einfach umsetzbar ist und deshalb auch erstmal geprüft werden müsse. Also sie geben diese Aufgabe zurück an diese Kommission und sagen, hier, schließt das bitte in eure Überlegungen mit ein. Aber das kann ja nachher tatsächlich alles heißen. Und genauso eine weiche Formulierung könnte man sagen, wir reden ja auch immer darüber, dass die Plattformanbieter viel mehr in die Verantwortung genommen werden müssen und das nicht bei Kindern und Jugendlichen oder bei Eltern, Erziehungsverantwortlichen abgelegt werden darf. Die MPK fordert die Plattformanbieter dazu auf, es endlich etwas ernster mit dem Jugendschutz zu meinen. Und das ist deshalb so weich formuliert, weil man ja weder die US-amerikanische noch die chinesische Regierung verärgern will. Also die Formulierung ist eher so, die MPK oder die Regierungschefinnen weisen darauf hin. Also das sind so bestimmte Formulierungen, wo man merkt, okay, die versuchen sich nicht allzu weit aus dem Fenster zu lehnen, weil sie wissen, das hat auch große, im Zweifelsfall globale Konsequenzen, die auch viel zum Beispiel gerade mit der Zollpolitik und den USA zu tun hat.
Ich finde, da kann man auch immer sehr viel lernen, wie man auch Social Media Posts formulieren könnte, ohne zu Positionen zu kommen als Jugendverbände. Ja. Mit so Formulierungen, wir weisen darauf hin oder wir nehmen wahr, das und immer so durch die Blume, ohne zu sagen, nee, aber dafür stehen wir ja gar nicht, haben wir gar nicht gesagt.
Naja, genau.
Deutlich wird an mehreren Stellen aber eben auch, dass den Länderchefinnen sehr wohl klar ist, dass man nicht einfach in Deutschland so ein Social Media Verbot mal eben im Alleingang beschließen kann, sondern dass der europäische Rechtsrahmen eben bindend ist und wichtig ist, um einheitliche Bedingungen zu schaffen. Aber sie sprechen sich auch dafür aus, eine sogenannte Öffnungsklausel im europäischen Recht einzuführen, um dadurch dann mehr Flexibilität in der Umsetzung auf nationaler Ebene zu ermöglichen. Unser Fazit, es bleibt alles ein großes Wahlkampfgetöse nach außen. Nach innen scheint irgendwie klar zu sein, dass ein Verbot nicht einfach so möglich, sondern auch gar nicht ausreichend ist. Und in Mecklenburg-Vorpommern, so hört man, hat die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig nun eine eigene Kommission einberufen, die noch vor der Expertenkommission auf Bundesebene ihr Ergebnis vorlegen soll, wie die Social-Media-Nutzung von Kindern und Jugendlichen reguliert werden könne.
Ja, man merkt auch an dieser Stelle, Frau Schwesig ist im Wahlkampf. Aber wie realistisch ist es denn, dass Mecklenburg-Vorpommern, nichts gegen die Expertise, hohe Expertise der KollegInnen in Mecklenburg-Vorpommern, aber wie wahrscheinlich ist es denn, dass MV innerhalb weniger Monate zu besseren oder fachlicheren Ergebnissen kommt als die Kommission des BMBFSFJ, die aus hochrangigen ExpertInnen besteht, die im vergangenen Jahr schon eingesetzt wurden und seitdem arbeiten? Also das empfinde ich als Symbolpolitik und auch irgendwie als Zeit- und Ressourcenverschwendung. Denn ich bleibe dabei, es ist keinem Kind, keinem Jugendlichen und keiner Familie damit geholfen, dass sich jetzt alle versuchen, gegenseitig mit irgendwelchen Vorschlägen zu überbieten.
Ist es eigentlich um das Thema Wehrdienst schon wieder still geworden? Ja und nein, kann man sagen. Das Wehrdienstmodernisierungsgesetz, immer noch ein spannendes Wort, ist am 01.01. in Kraft getreten. Die ersten Briefe an 18-Jährige wurden verschickt und es wird auch wieder demonstriert. Also wirkt so, als geht erstmal alles seinen Gang. Und was wir und viele andere ja auch im vergangenen Jahr schon kritisiert haben, ist, die Beteiligung junger Menschen an der Gestaltung und der Umsetzung der Reform blieb ja am Ende aus. Obwohl, wie wir alle wissen, das Thema wesentliche Auswirkungen auf ihr Leben hat. Die Bundeswehr hat ein Standardschreiben und verspricht da, dass bis Jahresende rund 650.000 junge Erwachsene erreicht werden soll, mit Erfahrungen, Zitat, die sie persönlich im Leben weiterbringen.
Ja, spannende Formulierung, ne? Also so ein Schreiben, in dem Schreiben steht auch drin, so hier Veränderung der globalen Situation, Krieg in der Ukraine, mehr Militär nötig und dann Erfahrungen, die sie persönlich im Leben weiterbringen, ist so ein kleiner Bruch, würde ich sagen.
Da könnte aber ein Euphemismus schon fast sein.
Ganz schöner Euphemismus, würde ich sagen, und auch ganz schön brutal. ForscherInnen der Uni Hildesheim und der Uni Frankfurt haben sich deshalb jetzt zum Ziel gemacht, Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 15 und 30 Jahren zu ihrer Perspektive auf den Wehrdienst zu befragen. Also sie machen das, was die Politik noch nicht gemacht hat oder nicht vorhat zu machen und eben die Stimmen junger Menschen darauf zu verstärken. Es sind übrigens dieselben ForscherInnen, die während der Corona-Pandemie regelmäßig nach dem Wohlbefinden von Kindern und Jugendlichen in den KIKO und den JUKO-Umfragen gefragt haben. Noch bis 27. März ist die anonyme Umfrage der ForscherInnen Jugend- und Wehrdienst online. Und wir möchten euch wirklich dringend empfehlen, entweder wenn ihr unter 30 seid, diese Umfrage auszufüllen, beziehungsweise sie gerne auch in euren Strukturen weiterzuleiten. Es gibt auch einen Instagram-Account der ForscherInnen dazu. Den Link findet ihr natürlich in unseren Shownotes.
Wir biegen ein in die Schlusskurve und blicken auf die nächsten 14 Tage bis zur nächsten Folge. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr das heute am Montag oder Dienstag hört, dass ich da gerade in Frankfurt sein kann mit Hauptamtlichen aus einem unserer Mitgliedsverbände, ein bisschen Vernetzung. Und ich freue mich sehr auf das jugendpolitische Frühstück, was wir einmal im Jahr im Landtag NRW machen. Da gibt es auch immer noch eine Andacht, aber wir sprechen dort vor allem auch über das Thema Kinderarmut mit dem BDKJ zusammen als AJ und darauf freue ich mich, weil das immer schöne Veranstaltungen sind. Das wird so mein Highlight. Wie ist es bei dir, Anna?
Ja, wir nehmen an einem Freitag auf, dieses Mal nicht am Wochenende. Ich bin morgen zu Gast in Oberschwaben in Süddeutschland, in meinem Heimatbistum in Rottenburg-Stuttgart, denn ich fahre nach Roth an der Roth. Roth an der Roth, da steht das Bildungshaus, in dem ich einen Großteil meiner ehrenamtlichen Arbeit auch verbracht habe. Dort findet die BDKJ-Diözesanversammlung statt und ich freue mich, dort den Studienteil gestalten zu dürfen und auch ein bisschen sozusagen in Erinnerungen zu schwelgen an meine eigene ehrenamtliche Zeit. Ich glaube, das wird schön. Das Wetter soll nicht so gut werden. Das ist so das Einzige. Also Roth an der Roth ist besonders schön, wenn die Sonne scheint, weil man dann so ein bisschen spazieren gehen kann. Aber auch so freue ich mich da sehr drauf. Das Wetter wird immer besser, Leute. Wir marschieren richtig gut auf den Frühling zu. Und wenn unsere nächste Folge erscheint, dann ist es sicher noch wärmer und dann kommen hier die Osterglocken und die Blumen aus der Erde. Und da sind wir auch schon kurz vor Ostern. Die nächste Folge von Berufsjugendlich erscheint am 30. März. Gebt uns gerne 5 Sterne auf der Plattform eurer Wahl. Gebt auch gerne so kleine Rezensionen ab, weil wir daran orientieren sich Leute. Also sie sehen die Sterne, aber die sehen auch, was sozusagen inhaltlich über Podcasts geschrieben wird. Das hilft uns dabei, dass noch mehr Menschen hören, wie sie zu starken Verbündeten von Kindern und Jugendlichen werden können. Danke fürs Zuhören. Habt eine gute Zeit. Wir hören bald voneinander. Bis dann.
Tschüss.
Berufsjugendlich ist ein Podcast für alle, die jugendpolitisch aktiv sind, mit jungen Menschen arbeiten oder sich für die Interessen junger Menschen einsetzen.
Produktion, Redaktion und Moderation Anna Grebe und Jendrik Peters. Berufsjugendlich ist eine unabhängige Eigenproduktion und wir freuen uns über eure Abos und Bewertungen auf Spotify, Apple, Podigee, Deezer und überall dort, wo es Podcasts gibt. Alle 14 Tage gibt es eine neue Folge.
Ihr findet uns auf Instagram unter @medien.politik.partizipation und @erjendrik.